So, ich glaube, wir sind heute komplett, ne? Vielleicht könnt ihr euch an die letzte Lehre erinnern. Der Vorhang ist weg. Als Jesus am Kreuz starb, ist im Tempel der Vorhang zerrissen. Das ist eine gute Botschaft. Der Vorhang ist weg. Das heißt, wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Das ist der Vorhang, der hat die Sünde repräsentiert. Die Sünde wurde beseitigt durch das Opfer von Jesus. Jetzt haben wir ungeschränkten Zugang zum Allerheiligsten, zum Thron der Gnade, zu Gott selbst. Das ist eine tolle Sache, das ist das Evangelium pur. Und das erfreut mich immer wieder, wenn ich das lese oder darüber nachdenke. Und wir haben auch gehört, dass er uns einen Weg eröffnet hat, einen lebendigen, einen neuen Weg durch diesen Vorhang. Hebräer 10, 20 war das. Also das heißt, für uns ist ein neuer, ein lebendiger, ein geistlicher Weg aufgemacht worden, dass wir hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade. Und das gibt uns Freimütigkeit, sagt der Hebräer 10, 19, zum Eintritt in das Heiligtum. Und dann können wir mit Freimütigkeit kommen, unsere Gebete, unsere Anliegen vor ihm kund werden lassen. Und wir können rechtzeitige Hilfe und Barmherzigkeit von ihm empfangen, weil wir eben den Zugang haben. Wer den Zugang zu Gott nicht hat, der kann beten, bis er graue Haare bekommt und es wird sich nichts tun. Wer aber Zugang hat und diesen neuen, lebendigen Weg durch diesen Vorhang über die Schwelle hinweg hinzutritt zum Gnadenthron, der kann damit rechnen, dass seine Gebete auch erhört werden. Und ich finde das eine gigantisch tolle Botschaft. Und das hat Jesus getan für uns, als er am Kreuz starb an unserer Stelle. Also darum sagt der Hebräer 10, 22, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt. Ich habe in Klammern mit Jesu Blut dazu geschrieben, weil es gemeint ist. Und damit gereinigt vom Bösen, vom schlechten Gewissen. Das heißt von der Verdammnis, von dem Schuldgefühl. Deshalb können wir hinzutreten. Wir haben keine Verdammnis mehr, kein Schuldgefühl mehr, weil Jesus unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen hat. Und deshalb können wir kommen. Deshalb sagt auch der Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, 21 und 22, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also es ist sehr wichtig, dass unser Herz uns nicht verurteilt, nicht verdammt und wir uns nicht als Sünder ansehen und auf unsere Schwachheit der Werke schauen, sondern dass wir auf das schauen, was Jesus getan hat, auf seine Vollkommenheit, auf sein perfektes Werk. Dann verurteilt unser Herz uns nicht mehr, wenn wir das offenbart bekommen haben. Dann sind wir nicht mehr unter Verdammnis, dann können wir freimütig kommen und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Vorausgesetzt natürlich, dass es auch sein Wille ist, weil Gott wird nicht irgendwas tun, was nicht in seinem Sinne ist. Okay, es gibt Dinge, wo Gott neutral ist, wo er sagt, wenn du mich darum bittest, gebe ich es dir, wenn du nicht bittest, dann kommt es nicht. Okay, das liegt da ein Stück weit an der schwarze Peter, müssen wir fast sagen, bei uns. Aber wenn wir so schlau sind und sehen, wir haben da eine offene Tür zu Gott, wir dürfen kommen mit Freimütigkeit, und was wir brauchen, empfangen wir von ihm, dann müssen wir das auch tun. Diejenigen, die im Gesetz sind, haben kein Recht hinzuzutreten. Sie haben kein Recht, von diesem Altar zu essen, schreibt der Hebräerbrief in der Bildersprache, Kapitel 13, Vers 10. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt, sprich dem Gesetz, dienen. Weil das Zelt vorher, vor dem Allerheiligsten, ist das Bild für das Gesetz. Das ist beseitigt, das Gesetz ist beseitigt, der Vorhang ist zerrissen, wir dürfen uns ihm nahen und das ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben auch gehört, Hebräer 11, 6, dass es ohne Glauben nicht möglich ist. Also wir gehen im Glauben hinzu, ich lese mal den ganzen Vers, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, du kommst im Glauben an dieses Evangelium, an die Sache, dass es Gott gibt und dass du hinzutreten darfst. Und er wird all denen, die ihn aufsuchen, ein Belohner sein. Also, Gott begegnen macht Sinn. Hinzuzutreten macht Sinn. Er freut sich, wenn du kommst und er wird dir ein Belohner sein. Im Alten Testament wird dieses Allerheiligste auch Zelt der Begegnung genannt. Es ist für uns nicht mehr ein Zelt, sondern ein geistlicher Raum, wo wir hinzutreten. Und deshalb können wir ihm begegnen im Glauben und wir werden belohnt dafür. Er gibt uns, was wir brauchen, er gibt uns vielleicht sogar noch mehr, was er sieht, was wir brauchen. Auf jeden Fall wird Gott denen, die ihn suchen, die zu ihm kommen, ein Belohner sein. Da haben wir noch das Beispiel von Obed-Edom gebracht. Das ist ein Mann, die Story steht im 1. Korinther 13, 14. Ein Mann, in dessen Haus der David die Bundeslade kurzzeitig untergestellt hat. Und da lese ich den Vers 14. Und die Lade Gottes blieb bei dem Hause Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Also nur, weil diese Bundeslade in seinem Haus untergestellt wurde, 3 Monate lang, hatte er 3 Monate lang auch dicken Segen. Der Herr segnete das Haus von diesem Mann und alles, was er hatte, wurde gesegnet. Ich weiß nicht, was er alles hatte, aber auf jeden Fall wurde alles, was er hatte, gesegnet, weil die Gottes Gegenwart da war. Und Obed-Edom musste nichts dafür tun. Es war keine Bedingung da, sondern einfach Gottes Gegenwart. Und das können wir für uns auch sehen. Wenn du in Gottes Gegenwart kommst und er sich zu dir naht, seine Gegenwart zu dir kommt, dann kommt Segen. Das kann gar nicht anders sein. Da werden sich Dinge zum Guten wenden, wo du vielleicht schon lange hinbetest, wo du vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben hast. Es werden sich Dinge von ihm zu dir wenden, zu deinen Gunsten, weil Gott gnädig ist, weil er sich freut über deine Gegenwart. Da, wo du dich ihm nahest, naht sich er zu dir. Das ist jetzt das Thema heute, da geht's weiter. Jakobus 4,8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und ich finde, das ist so ein kurzer Vers, aber es ist so ein toller Vers. Naht euch zu Gott und wir haben ja gehört, wir dürfen und wir können, weil der Vorhang weg ist. Und dann naht er sich zu uns. Also diesem Gott nahen ist eine Verheißung hinzugefügt. Das heißt, er wird sich dir nahen und wo seine Nähe ist, wo seine Gegenwart ist, wird auch sein Segen sein. Also Gott kommt nicht ohne seinen Segen. Gott und Segen kannst du nicht trennen. Da, wo Gott ist, wo der Papa ist, da ist auch seine Gnade und auch sein Segen. Und ebenso auch, wo Jesus ist. Ihr könnt in den Evangelien manchmal nachlesen, die ihn nur berührt haben oder nur sein Gewand berührt haben, wurden schon geheilt. Da ist Segen. Da, wo der Petrus vorbeigegangen ist, fuhren Dämonen aus und die Kranken wurden geheilt. Der war dermaßen mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Dann geschehen diese Dinge. Und deshalb diese Lehre, damit wir das verstehen und damit wir lernen, uns Gott zu nahen. Dass wir nicht eine E-Mail-Beziehung haben mit Gott, so das Gebet von ferne, sondern dass wir uns ihm nahen, dass wir das akzeptieren und lernen und dranbleiben, dass die Zeit auch dafür nehmen. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Der Himmel ist seitdem, dass Jesus am Kreuz starb, offen. Der Vorhang, die Sünde, das Trennmittel ist beseitigt. Die Himmelstüre ist eigentlich offen. Aber religiöse Lehren, falsche Lehren haben die Christen auf Abwege geführt, haben ihnen das ausgeredet, dass man sich Gott nahen darf. Weil man ihnen gesagt hat, du bist ja ein Sünder, du bist ja ein schlimmer Mensch, du kannst nicht kommen, du hast ja die Gebote nicht gehalten und so weiter. Das ist das Schlimmste, das ist ein Unglaube, das ist ein Falschglaube. Und wir haben ja vorher gehört, Glaube ist notwendig, dass er ist und dass er gnädig ist zum Hinzutreten. Und das hat man den Leuten wegtrainiert mit falschen Lehren von den Kirchenleuten. Man hat ihnen einen Pilgerweg gegeben, einen Jakobsweg, eine Wallfahrt, da musst hinfahren, hier musst hin. Und hat sie total auf einen Irrweg, auf die falsche Fährte gebracht. Der Weg ist in den Bereich des Geistes, der Weg geht in die Herrlichkeit, der geht in das Zelt der Begegnung. Da kommst du mit Gott in Verbindung. Nicht irgendwo in einer Wallfahrtskirche oder auf einem Jakobsweg oder was weiß ich, was für Wege inzwischen erfunden wurden. Da geht es ja bloß wieder ums Geschäft, weil da machen sie dann an dem Weg irgendwelche Kioske auf, vermute ich mal, und verkaufen den Leuten Souvenirs. Und dann wollen sie noch schlau ein Buch schreiben, wie sie den Jakobsweg oder so einen Weg gegangen sind und wollen Geschäft machen. Aber das ist nicht der Segen des Herrn. Wir nahen uns zu Gott im Bereich des Geistes und er naht sich zu uns und ein Segen fließt auf uns über. Das müssen wir so nehmen, akzeptieren und praktizieren. Wie gesagt, durch das Blut Jesu haben wir diese Freimütigkeit, dieses Recht zum Eintritt in das Heiligtum. Um jetzt Hebräer 10, 19 und 20 nochmal zu wiederholen. Und er sagt hier, diesen Weg hat er uns eröffnet, also einen lebendigen, einen neuen Weg durch den Vorhang. der Vorhang ist weg. Und wir lernen jetzt, diesen Weg zu gehen. Wir lernen, das zu akzeptieren, anzunehmen, auf die Ebene des Geistes zu kommen, um auch dann den Segen zu empfangen. Es gibt da bloß Hindernisse, das muss man natürlich mit hineinnehmen in diese Lehre. Es gibt Widerstände, die versuchen uns zu blockieren, damit wir ja nicht in diesen geistlichen Bereich gehen, damit wir ja nicht uns Gott nahen, und wir müssen aber durchbrechen. Und das wollen geistliche Mächte verhindern. Und dazu hat Gott uns seine mächtigste Waffe gegeben, das Blut Jesu. Er schreibt hier, dass durch sein Blut ist dieser Weg eröffnet worden. Da müssen wir das Blut Jesu auch immer wieder in Anspruch nehmen. Wenn du merkst, oh, ich breche überhaupt nicht durch, da geht nichts vorwärts, dann nimm das Blut Jesu in Anspruch, um diese Hindernisse, diese Blockaden in der Himmelswelt zu beseitigen. Nach und nach gibt es auch Blockaden, die in deinem Herzen liegen, wo du vielleicht falsch gelehrt worden bist und falsch denkst dadurch. Dann nimm das Blut Jesu in Anspruch. Ist die beste Waffe, das beste Reinigungsmittel, um die geistliche Welt dir offenbar zu machen. Und natürlich auch der Name Jesus, den dürfen wir nicht vergessen. Da gibt es noch Mächte der Finsternis, die Bibel sagt in Epheser 2,2, die Fürsten der Macht der Luft, das ist die Atmosphäre um uns herum, in der finstere Mächte zugange sind, die versuchen, uns Christen zu blockieren, dass wir nicht in den Bereich des Geistes gehen, dass wir nicht ins Zelt der Begegnung gehen, sondern uns mit Dingen beschäftigen, die uns im Irdischen gefangen halten, die uns vielleicht sagen, wie wir die Gebote nicht gehalten haben und welche Sünder das wir sind und auf religiöse Abwege führen wollen. Mit diesen Mächten haben wir zu tun. Aber jetzt hören wir, und es ist wichtig, dass wir die Wahrheit hören, weil die Wahrheit macht uns von dem Zeug frei. Die Wahrheit bricht durch. Ich nenne es jetzt einmal den zweiten Himmel, wird von mehreren so genannt, wird durchgebrochen, aufgerissen, zerrissen, dass wir Zugang haben. Das ist die geistliche Atmosphäre um uns herum, in der Luft, da wo diese finsteren Mächte ihr Unwesen treiben und blockieren, die wird aufgerissen, und dann haben wir viel leichteres Spiel zum Zugang in die Herrlichkeit. Also diese Finsternis in der Luft um uns herum beeinflusst natürlich Menschen in ihren Gedanken. Und hier befindet sich das Schlachtfeld, hier da dazwischen. Das, was du denkst, das glaubst du. Das, was du denkst, ist das, was du gelehrt bekommen hast. Deshalb ist für uns Hauskreislehre ein ganz wichtiges Element. Denn die Wahrheit macht frei. Diese Wahrheiten zerstören Vernunftschlüsse, Irrlehren. Und wer will nicht schon frei sein, oder? Denn was du denkst, das glaubst du, oder? Darum musst du mal nachdenken über dich, was du eigentlich denkst, weil das glaubst du in der Regel. Und da musst du das prüfen, ob das mit der biblischen, neutestamentlichen Lehre übereinstimmt. Und wenn nicht, dann legst du die Lüge ab und nimmst die Wahrheit an. Und das macht dich frei, das gibt dir viel mehr Freimütigkeit zum Zugang zum Thron der Gnade. Okay, also ich habe vorher gesagt, vom zweiten Himmel, das liegt an dem, weil der Paulus einmal schreibt in 2. Korinther 12,2, er schreibt hier, er weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ja, gibt es jetzt mehrere Himmel, ne, ist dann die Frage. Also es gibt, Himmel bedeutet immer geistlicher Bereich, geistliche Region. Und der dritte Himmel, das ist der, wo Gott ist. Da, wo wir hingehen, wenn wir aus diesem Körper rausgehen. Und der zweite Himmel, ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute, dass es stimmt, das sagen manche Bibellehrer, ist eben diese geistliche Region, dieser Bereich der Finsternis über die Erde, weil ja die Erde gefallen ist, von der Herrlichkeit rausgefallen ist. Das ist das, was blockiert. Und deshalb müssen wir da durch geistliche Waffen diesen Himmel aufreißen. Okay. Der erste Himmel, ja, was ist dann das? Ich vermute mal, der unterirdische Bereich. Die Bibel spricht von Sheol, Hades, Hölle, Totenreich, all das, wo tiefste Finsternis ist. Ich kann es nicht beweisen, ich gehe aber davon aus, dass es so stimmt. Weil Paulus einmal schreibt, die himmlischen, die irdischen und unterirdischen Mächte müssen Jesus bekennen, dass er Herr ist. könnt ihr nachlesen, Philipper 2, 10 und 11. Okay, jetzt, wenn wir das wissen, dass die Atmosphäre um uns herum dieser zweite Himmel ist, wo die finsteren Mächte rumschwirren und Finsternis ist, dann ist es für uns wichtig, dass wir gerade diesen Bereich um uns herum, um dich persönlich herum, um dein Haus herum, deine Familie herum, dass wir das mit Blut von Jesus besprengen, indem dass wir das aussprechen. Also du brauchst jetzt nicht mit irgendeinem Blutpinsel da rumspritzen, wie der Pfarrer mit dem Weihwasser. Nein, du sagst einfach, ich besprenge diesen Bereich mit dem Blut von Jesus. Und so geschieht es auch, weil das ist das neutestamentliche Glaubensleben, was du sagst, das wird geschehen. Und damit bringst du Licht in diese Finsternis. Das heißt, die Finsternis weicht zurück. Das heißt, finstere Mächte, die dir bisher widerstanden haben und dich blockiert haben von den Segnungen her, die werden zurückweichen müssen, weil sie dem nicht standhalten können. Okay, also du zerstörst mit der Macht von Jesu Blut geistliche Festungen im zweiten Himmel, Festungen, die zwischen dir und Gottes Herrlichkeit stehen. Und das musst du unbedingt auch tun im Glauben. Und umso mehr wird es auch seine Herrlichkeit und seine Kraft sich zu dir nahen. Wir haben ja gehört, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Diese Finsternis, die da dazwischen sich gedrängt hat, wird aufgerissen, wird beseitigt. Weil wir können mit Jesus Erlebnisse haben. Wir können mit ihm zusammen. Er mit uns und wir mit ihm. Und das ist wichtig für uns. Das ist Gottes Plan und Wille für dich und für mich. Er will mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Er will dich segnen. Er will dich freisehen. Er will ja gar nicht dich strafen wegen irgendeinem Blödsinn. Er ist der Gott der Vergebung. Um das geht's. Also nahe dich Gott und er wird sich zu dir nahen. Unser Teil ist, dass wir uns zu ihm nahen. Das ist der erste Teil. Das müssen wir tun, das müssen wir lernen, das müssen wir erkennen. Und wir dürfen das, weil der Weg frei gemacht ist, weil der Vorhang zerrissen wurde, beseitigt wurde. Ein lebendiger, geistlicher Weg ist für uns aufgemacht. Ein gutes, wertvolles Hilfsmittel in diesem Bereich des Geistes zu treten, ist es, in Sprachen zu beten. Praktiziert es so oft es möglich ist. Also wir stellen immer fest, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, da geht es am einfachsten. Da kannst du einfach in Sprachen dahin beten. Bist nicht abgelenkt vom Straßenverkehr. Und trotzdem betet dein Geist Geheimnisse zu Gott. Und geistliche Türen und Fenster tun sich einfach immer weiter auf. Also wir nahen uns zu Gott und dann naht er sich zu uns. So sagt es Jakobus 4,8. Und es ist praktisch eine Verheißung. Du kannst davon ausgehen, wenn du dich ihm nahest und nicht bloß einmal 5 Minuten, sondern wenn du da dran bleibst, dir Zeit nimmst, vielleicht auch die Zeit stiehlst, weil du eh viel zu tun hast, und sagst, nein, alles andere muss jetzt einmal hinten anstehen. Ich nehme mir jetzt einmal eine Stunde Zeit in die Gemeinschaft mit meinem Jesus und du nahest dich zu ihm und du lernst es immer besser. Dann kannst du davon ausgehen, vielleicht sogar gleich, vielleicht auch ein bisschen später, wird er sich zu dir nahen. Und wenn er sich zu dir naht, dann kannst du auch davon ausgehen, dass Gebete erhört werden, dass Segnungen kommen, dass gar Zeichen, Wunder und Heilung in deinem Leben geschehen. Und zumindest, dass er dich durch den Geist führt, leitet, wo es gut ist, weil dann ist er dein Hirte und er wird dich weiden auf grünen Auen, er wird dich führen zu stillen Wassern, wie es der Psalm 23 auch sagt. Also, der Vorhang ist weg, die Himmelstür ist offen, wir dürfen kommen, Widerstände können wir mit der Macht von Jesu Blut beseitigen und dann kommt Gott ins Spiel. Gott selbst naht sich zu uns, oder Jesus, sie sind ja eins, und er naht sich zu uns, zu dir, er gibt dir Frieden, er gibt dir Liebe, er gibt dir Weisheit, er kommt mit Kraft zur Heilung, zur Befreiung, er kommt mit Trost, wenn du down bist, er ermutigt dich, er gibt dir auch Heiligung, muss man auch unbedingt sehen, das heißt, er verändert dich, wo Dinge in deinem Leben noch falsch laufen, fängt er an, dich zu verändern. Das ist Heiligung. Schlechte Dinge, die du bisher getan hast, wirst du plötzlich nicht mehr tun wollen. Hast ein schlechtes Gefühl dabei und du lässt los. Ja, es gibt Leute, die haben gerne Zigaretten geraucht und dann kommt der Herr und mit seiner Heiligung und plötzlich wollen die nicht mehr rauchen. Plötzlich schmecken die Zigaretten nicht mehr oder auch das Bier oder ist egal was. Und sie werden einfach da verändert. So ist Gott, wenn er zu dir kommt, wenn er dir und sich naht, wenn er dir begegnet. Es gibt Befreiung, böse Geister verlassen dich und dein Umfeld, deine Familie, dein Arbeitsplatz, überall, wo Schwierigkeiten sind und diese Geister die Schwierigkeiten verursacht haben, müssen sie zurückweichen, weil die Finsternis dem Licht einfach nicht standhalten kann. Was geschieht noch, wenn Gott sich dir naht? Du bekommst Offenbarung über die Wahrheiten des Evangeliums. Dinge, wo du vielleicht schon gehört hast und auch Ja gesagt hast dazu, aber irgendwo sind es dir noch nicht ganz klar geworden. Dann gibt der Geist dir Offenbarung über diese Dinge. Erkenntnis, was ist richtig, was ist falsch. Weil in christlichen Kreisen wird da so viel gesagt und gelehrt und gepredigt. Dann wirst du plötzlich erkennen, ah ja, das ist die Wahrheit und das andere ist bloß Religion. Es kann sein, dass du in der Nacht Träume von Gott bekommst, dass du Visionen bekommst, dass Segnungen einfach kommen. Und denk an Obed Edom, wie sein ganzes Haus und alles, was er hatte, gesegnet wurde. Deine Gebete werden plötzlich erhört, Wunder geschehen und so weiter. Vielleicht kommen auch Engel und dienen dir. Es sind alles Möglichkeiten, wenn Gott sich zu dir naht, dann geht die Post ab. Dann kommt dieser geistliche Segen, der in der Himmelswelt für dich und für mich zur Verfügung steht, plötzlich auch in dein Leben hinein. Eine frische Salbung kommt auf dich. Du wirst ganz neu erfrischt, erquickt, ganz neu wird dein Glaube belebt. Ja, und Dinge können geschehen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch von Azusa Street alle gelesen hat. Diese ganzen Wunder, die da geschehen sind und die Heilungen. Sowas kann auch bei dir und bei mir, bei uns allen passieren. Gott möchte das tun. Man kann nicht denken, ja, das hat Gott damals getan, jetzt will er gerade nicht. Er möchte es immer tun. Da, wo er gegenwärtig ist, tut er das auch. Aber unser Teil, nahe dich zu dir, geh durch den Vorhang, der ist zerrissen und er wird sich dir nahen. Er wird seine Gnade auf dich überreich geben. 2. Korinther 9,8. Gott vermag euch jede Gnade überreich zu geben. Ja, Gnade kommt. Nicht, weil du Recht hast, sondern weil er dir Gnade gibt. Und es gibt auch diese Möglichkeit, das ist bei vielen schon passiert, dass Jesus selbst persönlich erschienen ist. Das ist dem Paulus passiert, das hat auch der Kenneth Hagin schon öfter geschrieben, dass Jesus ihm persönlich in einer Vision erschienen ist und auch in einer offenen Vision, wo er wirklich gemeint hat, er ist jetzt direkt die Treppe hochgegangen, die Tür rein und hat sich an sein Bett gesetzt. Das ist nicht außergewöhnlich, das ist biblisch. Wir haben bloß so falsch programmiert, dass wir mit dem gar nicht mehr rechnen. Aber nahe dich Gott und du wirst mit den Dingen wieder rechnen müssen. Du wirst mit den Dingen rechnen müssen. Du wirst rechnen müssen damit, dass Engel kommen, dir dienen, dir erscheinen, dir Botschaften bringen, vielleicht dich freimachen, egal was es ist. Gott will seinen Kindern Segen geben, aber eben, wenn wir uns ihm nahen, wenn wir uns nicht auf unsere Werke und auf unser Gutsein verlassen, sondern auf seine Gnade, auf die Gemeinschaft mit ihm, dann werden diese Dinge auch immer mehr offenbart und werden Realität. Der Paulus war mir eingesperrt, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 12, und dann kam plötzlich ein Engel, ein Licht leuchtete im Keller. Nee, es war der Petrus. Stopp, der Petrus war's. Er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Ganz einfach fielen die Ketten weg. Das kann der Engel tun. Und dann sprach der Engel, gürte dich, binde deine Sandalen unter. Und der Petrus hat es getan, hat sein Oberkleid angezogen und ist mit dem Engel rausmarschiert. Der Petrus meinte, er hat es jetzt mehr oder weniger geträumt oder in einer Erscheinung gesehen, aber es war Wirklichkeit. Und dann waren sie draußen, gingen durch das eiserne Tor in die Stadt hinaus. Das Tor hat sich von selbst geöffnet und dann ist der Engel wieder verschwunden. Das sind Dinge, die sind für Gott kein Problem und für einen Engel auch nicht. Wenn der Engel den Job von Gott bekommen hat, dann führt er den auch aus. In dem Fall hat sich Gott nicht persönlich genaht, sondern den Engel hat er gesandt, seinen Willen für den Petrus auszuüben. Auch Jesus wurde von Engeln gedient. Ja, es heißt dann in Lukas 22, 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Also ein Engel hat ihm gedient, er hat ihm Kraft gegeben. Ja, weil Jesus war ja als Mensch unterwegs und er brauchte auch geistliche Unterstützung. Und dafür hat Gott, der Baba, einen Engel für Jesus gesandt. Gut, jetzt geht es einmal ganz persönlich. Jetzt kommen wir zum Abraham. Und Abraham wurde Freund Gottes genannt. Und das ist eine tolle Sache. Wir sollen auch Gottes Freunde werden. Ja, nicht bloß von Ferne, sondern wirklich Gottes Freunde. Und Gott hat oft zu Abraham geredet. Macht Sinn, einmal 1. Mose ab Kapitel 12 zu lesen, die Story von Abraham. Denken wir an das, wo der Dornenbusch gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Da hat sich Gott im Feuer des Dornenbusches ihm genaht und hat zu ihm gesprochen. Nur ein Beispiel. Ja, dann ist er ihm auch sogar noch persönlich erschienen. Das ist in 1. Mose 18. Da heißt es, und der Herr erschien ihm bei den Terebinten von Mamre und als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Also der Abraham hat gleich erkannt, wer es ist. Der Herr selbst und zwei Engel sind gekommen und haben Abraham besucht. Ist doch ein Ding, oder? Wenn du das jetzt mal dir persönlich so vorstellst, darfst du ruhig tun, dass der Herr oder Engel dir entgegenkommen, dich besuchen, aus welchem Grund auch immer, und dir dienen oder dir was zu sagen haben. Es soll so sein. Und die Schrift heißt hier in Jakobus 2,23 wurde erfüllt, welches sagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Also Abraham war ein Freund Gottes. Wir sollen auch Freunde Gottes werden, indem dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir uns ihm nahen und er sich zu uns naht. Also Gott hat sogar mit Abraham gehandelt oder Abraham mit Gott. Aber Gott wollte, dass Abraham mit ihm handelt, wegen Sodom und Gomorra. Und wenn genügend Gerechte in diesen Städten gewesen wären, hätte Gott diese Städte verschont. Da aber das leider nicht so war, hat er nur noch Lot und seine Familie rausgeholt. Dann haben die Engel dieses Sodom einfach mit Feuer zerstört, weil so viel Sünde in dieser Stadt war. Könnt ihr alles nachlesen im 1. Mose. Aber als Abraham mit Gott handelte, hätte sich Gott da sogar überreden lassen, diese Stadt zu verschonen, um der Gerechten willen. Da sehen wir wieder, wie wichtig wir sind. Ja, wenn wir in Deutschland genügend Gerechte sind und auch dafür gebetet wird und das als Einwand gebracht werden, dann ist es Segen für unser ganzes Land oder für ganz Europa. Wenn die Gerechten genügend sind, wird kein Unglück über unsere Nation oder über unseren Kontinent kommen. Weil der Herr ist gut und gnädig. Und er ist langsam zum Zorn, heißt es einmal, und groß an Gnade. Gott hat nicht Interesse daran, Menschen zu zerstören. Gott möchte, dass Menschen umkehren, sich ihm zuwenden und von seiner Gnade erfüllt werden. Okay, ich habe noch ein Beispiel aus Psalm 91, Vers 14, 15, 16. Hier schreibt der Psalmist, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langen Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Also die kleine Bedingung ist, weil er an mir hängt. Weil jemand an Gott hängt, weil jemand mit Gott in Gemeinschaft gekommen ist. Weil jemand mit ihm zusammenarbeitet. Weil jemand diesen Gott, diesen Papa, diesen Jesus liebt und weil er ihn glaubt. Deshalb sagt hier der Psalmist, das heißt, Gott sagt es, will ich ihn retten. Und er will ihn schützen, weil er den Namen kennt, den Namen Gottes, weil wir den Namen Jesus kennen. Und dann sagt er im Vers 15, er ruft mich an und ich antworte ihm. Ist doch eine tolle Sache. Du betest und die Antwort kommt. Ich bin bei ihm in der Not. Wenn Schwierigkeiten sind in deinem Leben, dann ist Gott bei dir. Und er sagt, ich befreie dich und bringe dich zu Ehren. Ich mache dich frei von dieser Not. Und ich bringe dich zu Ehren. Er hat einmal gesagt, ich mache euch nicht zum Schwanz, sondern zum Haupt, zum Kopf. Und das Letzte hier, Vers 16, ich sättige ihn mit langen Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Wen sättigt er mit langen Leben und wen lässt er sein Heil schauen? Den, der an ihm hängt. Den, der in der Gemeinschaft mit ihm ist. Darum geht es eigentlich im Evangelium. Es geht nicht darum, Gebote zu halten, recht ein anständiger, braver Mensch zu sein. Das ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht das Ziel der ganzen Sache. Das Ziel ist, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Deshalb wird der Herr dich segnen. Okay, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu arbeiten. Jesus hat es auch einmal in einem Gleichnis ausgedrückt. Kennt ihr das? Der Weinstock und die Reben. Und er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also die zusammen sind, wo sich ihm nahen, die bringen Frucht. Da kommt was dabei raus, da kommt ein Ergebnis hervor, da kommt der Segen hervor. Aber dann sagt er, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne diese Beziehung kannst du der beste Mensch sein auf der ganzen Welt. Ohne die Beziehung, ohne diese Verbindung, ohne Gott nahen, kannst du nichts tun. Nichts Übernatürliches meine ich natürlich. Das Übernatürliche fehlt dann. Diese Komponente wird, glaube ich, in Zukunft noch sehr wichtig sein. Die übernatürliche Sache. Aber mit ihm in Verbindung können unsere Gebete Großes bewirken. Ja, das gerechte Gebet vermag viel in seiner Wirkung, sagt Jakobus 5,16. Auf das können wir bauen. Also lasst uns Gott nahen und lasst uns auch sehen, dass er sich uns naht. Du kannst davon ausgehen und du kannst, wenn du dich ihm nahest, auch sagen, Papa oder Jesus, hier bin ich nahe mich zu dir. Ich liebe dich, du liebst mich und jetzt vertraue auf deine Zusage, dass du dich auch zu mir nahest. Genau, und das ist das, was wir auch jetzt tun wollen im Lobpreis. Wir wollen nicht bloß einfach jetzt irgendwelche Liedchen singen, dass Gott eine Hitparade hat oder so. Das ist nicht Sinn und Zweck des Lobpreises. Wir wollen ihn preisen, wir wollen uns ihm nahen. Das heißt auch einmal, Gott wohnt in den Lobgesängen seines Volkes. Also wo wir ihn loben und preisen, wo wir uns ihm nahen, da wohnt er, da ist er gegenwärtig. Und wenn wir das tun, und nicht bloß alle 2 Wochen im Hauskreis, sondern wenn du das zu deiner alltäglichen Praxis machst, dann kannst du damit rechnen, dass auch alltägliche Praxis zurückkommt, dass Gott sich zu dir naht, dass er zu dir spricht, dass er dich segnet, wie auch immer. Ich kann es nicht sagen so oder so, weil es ist Gottes Sache. Aber du wirst es sehen und wirst es erleben. So, dann gehen wir dann in den Lobpreis.